Hallo nochmal. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich starte gleich mit dem Psalm, weil der Dani hat schon eingeleitet. Ihr wisst, in welcher Predigtreihe wir uns befinden. Ihr seid jetzt voll auf der Höhe. Und wir können direkt reinstarten in den Psalm, den ich heute Morgen ausgesucht habe. Ihr seid bestimmt total gespannt, oder? Trommelwirbel haben wir heute nicht. Der Psalm 121, der ist mir irgendwie so ins Auge gesprungen und den möchten wir uns heute miteinander anschauen. Wir möchten ihn gleich zusammen lesen, Folie 3, oder ich lese ihn euch vor. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Ich denke, wenn wir diesen Psalm lesen, dann ist es nicht so schwer herauszufinden, was die Hauptaussage ist, weil tatsächlich ein Wort immer wieder drin vorkommt. Und wenn man das liest, auch laut liest und auch laut hört, dann fällt es so richtig auf, oder? Das Behüten. Gott, der Hüter. Gott ist dein Hüter, er ist der Hüter Israels. Er behütet dich vor allem Unheil. Er behütet dein Leben, er behütet deinen Ausgang und deinen Eingang. Dieses Behüten ist so das Wort, um das sich alles dreht. Ein Hüter war damals jemand, der nicht nur tagsüber sich gekümmert hat um seine Aufgabe und seinen Posten erfüllt, sondern ein Hüter wurde besonders bezeichnet für jemanden, der nachts seine Herde oder was man auch immer behüten musste, die Stadtmauer, keine Ahnung, die Stadt, besonders der nachts nicht geschlafen hat, der wurde als Hüter bezeichnet. 24 Stunden am Tag. Und dieses Wort greift dieser Psalmist aus und sagt, Gott ist dieser Hüter, der niemals schläft. Er schläft und schlummert nicht. Das hört sich so poetisch an. Schläft und schlummert nicht. Und er greift es auch. Er sagt, wenn die Sonne scheint und wenn der Mond da ist, Gott schläft nie. Er ist immer wach. Er ist immer da. Er behütet uns 24/7. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Gott ist niemals unaufmerksam. Vielleicht ertappst du dich manchmal bei den Gedanken, wenn irgendwas passiert und du denkst, irgendwie hat er kurz mal Gott weggeguckt oder so. Tatsächlich ist es nicht so. Gott ist immer aufmerksam. Er schläft niemals. Ihm wird es auch nie zu viel. Weil wenn ich mir das vorstelle, mich würde es total stressen. Aber Gott ist es niemals zu viel. Gott, du bist auch Gott nie zu viel. Manchmal fühlt man sich vielleicht selber auch so, ach, ich schon wieder mit meinen Gefühlen und mit meinen Problemen und schon wieder heul ich rum. Du bist Gott nie zu viel. Gott ist immer da. Er hört zu keinem Augenblick auf, dich zu behüten und dich zu bewahren. Seine volle Aufmerksamkeit gehört dir, auch gerade jetzt. Seine volle Aufmerksamkeit gilt dir. Und er kann das ja auch alles gleichzeitig. Er muss keine 100% aufteilen, sondern sein Blick ruht auf dir. Diese Aussagen, die wir lesen in diesem Psalm, die sind ja total als Tatsache gesetzt. So ist es. Egal, wie unsere Situation aussieht und egal, was unser Gefühl vielleicht auch gerade dabei ist. Dieser Psalm, wenn ich den lese, dann baut er mich, ermutigt mich. Und gleichzeitig, muss ich ganz ehrlich sagen, lässt er mich manchmal ein bisschen stocken. Weil dann lese ich, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Ja. Ja, weil in manchen Situationen tatsächlich kann ein solcher Vers und auch die Verse danach ja echt Fragen aufwerfen, oder? Sind wir mal ehrlich. Warum? Weil in manchen Situationen fühle ich mich nicht so, als ob mein Fuß wankt, sondern als ob ich schon auf dem Boden liege. Oder? Als ob ich schon gestolpert bin. Und ich frage mich dann schon, wo ist denn jetzt Gottes Schutz? Und also ich bin dann ehrlich, ich frage mich das wirklich, auch wenn ich theoretisch weiß, vielleicht sollte ich mir theologisch da keine Sorgen drüber machen. Aber ganz oft geht es uns ja so, dass wir uns fragen, ja, wo zeigt sich das jetzt in der Situation? Das ist ein ganz großes Thema. Ich will da nicht so viel drüber sagen. Ich habe nur zwei kleine Gedanken, die mir so gekommen sind. Zum einen glaube ich, dass wir Gottes Schutz so oft erleben und wir merken es gar nicht. Dass ich so viel selbstverständlich achte, dass ich ins Auto steige, dass ich gesund wieder zu Hause ankomme. Dass ich aufwachen kann und mir geht's gut. Dass meine Kinder, wer Kinder hat oder noch weiß, wie das war, als die Kinder klein waren. Gell? Der Spruch von Norbert und mir ist immer, immer ist was, immer ist was. Immer ist was, immer ist irgendjemand krank oder jemand ist hingefallen und hat eine Schürfwunde oder, ne, also, aber so oft denke ich, hält Gott seine Hand über unsere Kinder und es passiert ihnen nichts, weil er am Behüten ist. Also zum einen, ich glaube, wir merken es ganz oft nicht, Gottes Schutz, und nehmen vieles als selbstverständlich. Und zum anderen ist ein Gedanke, der mich immer wieder beschäftigt, da bin ich auch noch nicht lange durch, aber dass ich glaube, dass meine Definition von Schutz und von Segen vielleicht ganz andere ist, wie Gott das definiert. Gott verspricht uns nicht ein Leben ohne Herausforderungen. Das wissen wir alle, weil wir leben ja alle. Ja? Und Schutz und Segen bedeuten nicht die Freiheit aller Probleme, aller Schwierigkeiten, vielleicht sogar nicht die Freiheit aller Krankheiten. Wie definieren wir den Segen? Das so als ihr dürft selber drüber nachdenken. Wenn ich mir denn jetzt den Psalm angucke, um den geht es ja heute, und die ersten beiden Verse angucke besonders, dann erahne ich, dass der Psalmist sich vielleicht genau daran erinnern will, dass zwar nicht immer alles glatt läuft, aber dass Gott eines verspricht, nämlich bei uns zu sein. Bei uns zu sein, durchs dunkle Tal zu gehen und uns niemals zu verlassen. In Folie 5 schauen wir uns nochmal die ersten beiden Verse an. Ein Wallfahrtslied: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Vielleicht hat von euch jemand auch in den letzten Wochen die Augen zu den Bergen erhoben. Weiß nicht, wer im Urlaub war. Irgendwo in den Bergen. Hier ist tatsächlich nicht ein Ferienerlebnis der Grund, warum er den Blick zu den Bergen hinaufhebt, sondern etwas anderes. Der Psalm 121 hat eine Überschrift, wie auch Dani schon vorhin gesagt hat, es gibt immer wieder Überschriften in dem Psalm. Und ich liebe es, wenn Psalmen Überschriften haben, weil dann kann man irgendwie so ein bisschen mehr verstehen, was denn da drin steht. Hier ist die Überschrift: ein Wallfahrtslied. Man könnte es auch übersetzen mit ein Lied des Hinaufgangs. Vielleicht hat es manche Stufenlieder, der Michael ist total bibelfest. Genau, vielleicht hat es manche von euch so in der Bibel stehen. Tatsächlich wirst du, wenn du in die Psalmen guckst und vielleicht das Psalmbuch dir mal durchliest, dann wirst du merken, die Psalmen sind tatsächlich auch geordnet in einem sinnvollen in einer sinnvollen Reihenfolge. Und du wirst merken, es gibt noch mehrere Wallfahrtslieder um diesen Vers oder um diesen Psalm 121 herum. Diese Psalmen, sagt man, das war so ein bisschen ein Reiseliedbuch. Ein kleines Liedbüchlein für die Reise, und zwar für eine ganz besondere Reise, für die Reise nach Jerusalem. Weil die Wallfahrt, davon ist ja die Rede, war die Reise nach Jerusalem. Vielleicht zum Hintergrund wissen, viele von euch wissen das vielleicht auch, gläubige Juden, für die war es üblich, dreimal im Jahr zu drei verschiedenen Festen nach Jerusalem zu ziehen, auch wenn sie nicht dort gewohnt haben. Deswegen lesen wir auch in der Bibel, dass die Stadt Jerusalem mal voll war, ne, als Jesus da war zum Passafest. Nicht, weil Jerusalem so viele Bewohner hatte, sondern weil aus den umliegenden Städten und Dörfern so viele nach Jerusalem gepilgert sind. Also das so als Nebensatz dazu. Es war tatsächlich ein wortwörtliches Hinaufziehen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Folie 6. Ich weiß nicht, was ihr unter Berge, das ist ja irgendwie die Alpen vor euch. Also ich sehe da immer die Alpen vor mir, oder? sieht nicht so nach Alpen aus. Das ist Israel. Das sind Bilder aus Israel. Jerusalem liegt mitten im judäischen Bergland. Deswegen waren die Leute auch wirklich am Hinaufziehen, ne, am Hochlaufen, wenn sie nach Jerusalem gepilgert sind. Und wenn ich diese Bilder anschaue, dann kann ich mir das echt so vorstellen, wie der Psalmist das vielleicht gemeint hat, als er gesagt hat, oh, ich hebe meinen Blick auf zu den Bergen. Boah, woher wird mir Hilfe kommen? Ja? Wenn ich vor Bergen stehe oder diese Bilder anschaue, sieht man jetzt auch nicht so gut, muss man sagen, gell? Aber wenn ich vor Bergen stehe, dann ergreifen mich ehrlich gesagt unterschiedliche Gefühle. Ich weiß, viele von euch lieben die Berge, oder? Wer liebt die Berge? Viele. Oh ja, da gehen die Hände hoch. Da gehen die Hände hoch. Also einerseits kann ich euch voll und ganz verstehen, so. Die sind echt, man steht wie ehrfürchtig davor, die sind majestätisch, die sind so riesengroß, vor allem wenn man unten steht oder wenn man oben dann darunter und ja, das ist wunderschön. Und andererseits spüre ich sowas Beklemmendes, vielleicht liegt es so an meiner ängstlichen Persönlichkeit, wenn ich da so Straßen da fahre und neben mir geht es da so hoch, also da wird es mir schon manchmal ein bisschen anders. Berge können auch etwas Unüberwindbares und sowas Ungewisses, vielleicht sowas Bedrohliches verkörpern. Und tatsächlich wissen wir, dass die Menschen, als sie auf den Weg waren nach Jerusalem, dass es ihnen auch so ging, als sie diese Berge gesehen haben. Vielleicht auch, weil die nicht so schön aussehen wie die Alpen, sorry. aber es hat dann auch einen anderen Grund. Dieser Weg nach Jerusalem, der war bekannt dafür, dass es viele Überfälle gab. Warum? Also, ich kann mir vorstellen, wenn ich da langlaufe, da kann sich gut mal jemand verstecken, oder? Hinter dem nächsten Felsen. Und damals waren ganze Räuberbanden dort in den Bergen, haben sich versteckt und haben dann die Pilgerer oder auch die anderen Wanderer überfallen, sie ausgeraubt. So die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Na, ist auch jemand, der überfallen wird. Die Leute konnten damit gut connecten, weil das ist öfter passiert. Dann gab es wilde Tiere, die hast du vorher auch nicht gesehen, die haben dich vielleicht auch nicht gesehen und waren dann auch überrascht. Und Tiere, die überrascht sind, die wild sind, können auch mal nicht so nett reagieren. Und nicht zuletzt konnte das Wetter in dieser Gegend auch sehr schnell umschwingen und dann gab es da nicht so viele, wie heißen diese Schutzhütten? Ich sehe da keine Schutzhütte. So, also in dieser Frage, ich schaue auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen, schwingt die Erfahrung mit, ich bin da vielleicht schon öfters lang gelaufen, mir ist auch wirklich was passiert. Oder ich kenne Leute, denen ist was passiert. Er wusste, dieser Weg nach Jerusalem, der ist nicht nur schön und unbeschwerlich, so juhu, wir laufen jetzt alle nach Jerusalem, da wird schon nichts passieren, sondern da war auch eine richtige Angst dabei, weil auch schon negative Erfahrungen gemacht worden sind. Folie 7. Was ist dein Berg? Was für Berge habe ich? Was hast du für Berge in deinem Leben? Etwas, wo du davor stehst und denkst, das ist so wie ein riesiger Berg. Ich habe mir überlegt, was für Berge gibt es in meinem Alltag? Folie 8. Ja, ich wusste, ihr lacht. Also, vielleicht kennt ihr den Spruch. Ich habe überlegt, man sagt es echt oft. Ich habe einen Schreibtisch, da liegt ein Berg voller Arbeit. Ich habe einen riesigen Wäscheberg. So, das sind Berge voller Aufgaben. Das sagen wir manchmal ja auch wirklich, schon Berg voller Arbeit, boy. Voller To-Dos, voller Termine. Das sind Dinge, die müssen wir abarbeiten. Das kostet Kraft, macht meistens nicht so viel Spaß. Da wird was von uns verlangt. Da ist eine Erwartung an uns gestellt. Das ist unsere Aufgabe, dass wir das erledigen, wo wir Leistung erbringen müssen. Und ich hebe die Augen auf zu meinen Bergen und frage, woher wird meine Hilfe kommen? Es gibt noch andere Berge, habe ich kein schönes Bild gefunden, nur die Frau mit der Wolke auf dem Kopf. Das sind so Gedankenberge. Man sagt auch, Gedanken türmen sich auf in meinem Inneren. Das fühlt sich manchmal auch echt so an. So Sorgen oder Ängste oder manchmal gibt es auch Situationen, da wird irgendwie alles zu viel. Und dann türmt sich so in meinem Inneren Sorgen auf. Und dieser Berg ist echt unangenehm. Der löst Unbehagen in mir aus oder auch Angst. Der liegt mir auf der Seele. Manchmal spürt man das so, als wenn so ein riesiger Schatten sich auf meine Seele wirft. So fühlt sich das für mich an manchmal. Und vielleicht schaust du auch zu diesem Berg rauf und fragst dich, woher wird meine Hilfe kommen? Dann habe ich noch einen Müllberg. Dachte ich nur an Müllberge. Das sind Dinge, die ich vielleicht nie haben wollte. Ist einfach Abfall und irgendwie habe ich es auch in meinem Leben. Vielleicht sind es schlechte Erfahrungen, sind blöde Erlebnisse. Wir alle haben schon gewisse Jahre hinter uns und da war nicht alles schön. Vielleicht war es auch der Streit von gestern oder von heute Morgen. Vielleicht ist es einfach eine ungeklärte Situation mit jemandem und du merkst, es ist echt wie so ein Müllberg. Und ich hebe meine Augen auf zu dem Berg und frage mich, woher wird meine Hilfe kommen? Ich dachte noch an ein anderes Wort, an Schuldenberge. Ich dachte so, was für ein blödes Wort, weil eigentlich Schuldenberge, was soll sich denn da türmen? Also eigentlich hat man doch zu wenig. Finanzielle Nöten können uns belassen. Vielleicht ist gar keine Not, sondern einfach nur die Sorge, dass irgendwann mal eine finanzielle Not kommt. Wir als Gemeinde machen uns schon seit Monaten Gedanken, wie es finanziell mit uns weitergehen soll. Das kann ein riesengroßer Berg sein, es kann zur Sorge werden, es kann zur Angst werden. Und wir heben unsere Augen auf zu diesem Berg und fragen, woher wird unsere Hilfe kommen? Und der Psalm gibt die Antwort. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie dieser Wanderer auf dem Weg nach Jerusalem ist, diese Berge sieht und denkt, boah, ey, letztes Mal habe ich echt eine blöde Erfahrung gemacht. Und ich schaue auf und Angst ergreift mich, aber ich weiß, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er spricht sich selber diese Worte zu, um sich zu ermutigen. Meine Hilfe kommt von meinem Gott und ich weiß, er ist mein Hüter. Gott ist fähig und willig, mich in all meinen To-Dos und Aufgaben zu behüten. In dem Psalm heißt es, er ist der Schatten über meiner rechten Hand. Die meisten von euch sind Rechtshänder, nehme ich an, ist statistisch gesehen so. Manche auch Linkshänder. Aber die rechte Hand steht für das, wo wir kräftig zupacken können oder wo wir was tun. Die Seite, wo wir am meisten machen. Und das verdeutlicht unser Tun, unser Schaffen, unser Wirken. Und Gott ist der Schatten über meiner rechten Hand. Er behütet mich in all meinen Aufgaben. Wir wissen in den letzten Jahren umso mehr, dass zu viel Arbeit und Stress etwas mit uns machen. Mit unserem Körper, mit unserer Seele, auch mit unserem Geist. Wie gut, dass dieser Psalm da ist und sagt, Gott ist dein Hüter, auch in all deinem Schaffen, in deiner Arbeit, in dem, was du tun musst. Und ich darf mich ihm ausliefern und beten, dass er mir Gelingen schenkt, dass er mir Weisheit gibt, auch dass er mir Ruhe gibt. Ich bete manchmal, Gott schenkt mir Weisheit und sagt mir, was ich zuerst tun soll und was ich vielleicht auch lassen soll. Weil ich vom Typ her, und ich weiß, viele sind von euch auch so, man hat so eine To-Do-Liste und am liebsten hätte man, dass man alles an einem Tag einfach macht. Aber tut mir das gut? Nein. Weiß Gott es? Ja. Kann Gott mir Weisheit geben? Auf jeden Fall. So, wir dürfen auch ihm unseren Alltag, auch in deinem Beruf, egal was du tust, dass du dich ihm anvertrauen und sagen, Herr, du bist mein Hüter auch in meiner Arbeit, in meinen Aufgaben, die ich zu erledigen habe. Schenk mir deine Ruhe, deine Gelassenheit, schenk mir das Gespür dafür, wann es zu viel ist, wann es zu wenig ist, wie auch immer. Geh mit mir da durch, du bist mein Hüter. Und wenn diese Gedankenberge sich auftürmen, oh, ich erinnere mich immer daran, Jesus, du kannst mir Friede schenken. Mein Gebet ist immer, Herr, schenk mir Friede. Und ich habe mir echt angewöhnt, es wirklich zu beten, weil ich ertappe mich immer wieder dabei, dass es mir irgendwie geht. Ne? Also in irgendeiner Situation bin ich, mir geht es vielleicht nicht gut. Und dann denke ich, ah ja, Gott behut, hütet mich ja und will mir das schenken. Punkt. So, und dann belasse ich es dabei. Ich habe mir angewöhnt, es wirklich zu beten. Ist vielleicht keine große Erkenntnis, ne? Vielleicht macht ihr das auch alle schon. Aber es wirklich laut oder flüsternd oder wirklich Worte dazu finden, Herr, schenk mir deinen Frieden jetzt. Und nicht einfach nur zu denken, Gott, du bist der, der Frieden schenkt oder so, sondern wirklich es zu beten. In Philipperbrief heißt es, dass der Friede Gottes unsere Herzen und unsere Gedanken bewahrt. Es ist der Friede Gottes, der uns behütet in unseren Sorgen. Und wenn ich mal wieder wach liege, zur Zeit ist es Gott sei Dank nicht oft, vielleicht weil ich gerade aus dem Urlaub komme, wenn ich mal wieder wach liege und nicht einschlafen kann, weil irgendwie rattert es da, dann darf ich mich erinnern, hey, Gott ist mit mir wach, wie gut, ich bin gar nicht alleine wach, Gott ist mit mir wach und weil er niemals schläft, kann ich beruhigt schlafen. Ich weiß, es ist schon mal einfach gesagt als getan. Aber weil Gott sich sorgt, muss ich mich nicht sorgen. Weil Gott niemals schläft, darf ich schlafen. Gott ist so viel größer als jeder Berg dieser Erde. Und es bezieht sich auf jeden physischen Berg, den wir irgendwo sehen, aber auch größer als unsere persönlichen Berge. Im Psalm 90 heißt es, Folie 9, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott war schon da, bevor überhaupt irgendein Berg geboren war, weil er hat sie geschaffen. Er kennt alle Berge und Gott ist auch von keinem Berg in deinem Leben überrascht oder denkt, na, also das ist mir jetzt doch eine Nummer zu groß. Gott sagt es nicht. Kein Berg ist für ihn unüberwindbar. Und ich weiß, Gott lässt nicht alle Berge in meinem Leben so verschwinden. Wir wünschen uns immer, ne? Der Glaube versetzt Berge. Schnips und schon ist der Berg weg. Ich glaube an einen Gott, der das tun kann. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube daran. Ich glaube auch, dass Gott es manchmal die Gnade schenkt und es wirklich tut. Ich weiß aber, dass es nicht immer macht. Warum auch immer. Aber ich weiß, Gott wird mich niemals verlassen. Er wird mich dahin durchführen oder drüber führen oder baut einen Tunnel oder ich weiß es nicht. Aber Gott wird einen Weg haben, weil er mein Hüter ist. Ich darf ihm vertrauen und in Situationen, wo mir das schwer fällt, da hat er Geduld mit mir, dass ich es mehr und mehr lerne. Jetzt sagen die Bergliebhaber, Mensch, jetzt sind die Berge alle so negativ. Ich habe noch einen positiven Aspekt, weil Berge verdeutlichen in der Bibel tatsächlich nicht nur Schwierigkeiten, sondern Berge sind ganz oft Orte der Begegnung mit Gott. Wenn du die Bibel liest, liest du von Mose, der Gott begegnet auf dem Berg Sinai. Der Elia begegnet Gott auf dem Berg Horeb. Und ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, aber wenn du in die Evangelien schaust, lesen wir ganz oft, dass Jesus sich zurückzog auf einen Berg. um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Berge verdeutlichen nicht nur Schwierigkeiten, sondern sind Orte der Begegnung mit Gott. Was für ein schönes Bild auch für unsere Berge. Ich habe einen Satz für euch mitgebracht, Folie 10. Manche möchten ja immer einen Satz, den sie sich merken können, weil sie sich eh nicht alles merken können. Das geht mir übrigens auch so. Also hier ist er. Lass dein Berg nicht die Ausrede sein, warum du nicht betest, sondern der Grund, warum du es tust. Wenn ich Berge habe, bin ich oft so erschlagen, dass ich gar keine Lust habe zu beten. Ich bin mal ehrlich, dass ich vielleicht auch keine Kraft habe. Und warum? Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, warum ist das so? Weil ich das Gebet, vielleicht auch den Gottesdienst, vielleicht meine Kleingruppe, vielleicht einfach nur meine stille Zeit mit Gott, als weiteren Berg empfinde. Kennt es jemand vielleicht? Ich empfinde das als weitere Verpflichtung. So, das ist schon wieder was ich tun muss. Das ist eine weitere Anstrengung. Und ich glaube, dass es eine große Lüge des Feindes ist, der uns davon abhalten will, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich denke, boah, ich will eigentlich nur aufs Sofa und, keine Ahnung, irgendwas auf meinem Handy rumdaddeln. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, nein, ich komme in die Gegenwart Gottes, dann erlebe ich nämlich genau das Gegenteil. Es ist keine Anstrengung, sondern ich kann mich beschenken lassen. Und ich glaube wirklich, dass es eine Lüge ist, die wir immer wieder entlarven dürfen und wo Gottes Licht reinscheinen lassen dürfen und sehen, was ist denn die Wahrheit. Gott lädt uns ein zu sich. Es ist kein weiterer Berg, sondern es ist eine Einladung, bei ihm aufzutanken. Es ist ein Vorrecht, ein Privileg. Lass dein Berg nicht die Ausrede sein, warum du nicht betest, warum du nicht Gott suchst, sondern lass es der Grund sein, warum du es tust. Und ich weiß, es gibt Zeiten, da ist es manchmal echt schwer, auch zu beten. Und da denken wir, ich habe einfach keine Kraft, ich schaff's nicht. Gott hat für dich Verständnis, aber holt an andere dazu. Ich habe Zeiten gehabt in meinem Leben, da hatte ich keine Kraft zu beten, habe ich andere drum gebeten. Du bete für mich in meiner Situation. Ich kann es gerade nicht. Gott kann damit umgehen, glaub mir. Er wird sich nicht beleidigt zurückziehen. Er kennt dich. Dann hol andere dazu und sag, ich schaff's gerade nicht. Er streht du für mich ein. Bete du für mich. Und ich liebe es, dass wir als Gemeinde so sind. Ich liebe die Gebetsgruppe. Und ich weiß, Michael und Petra und die anderen, Birgit und Daniel, ja, ist manchmal enttäuscht, dass da so wenig Leute kommen. Ich weiß, die Gebetsveranstaltungen sind nicht immer so die Favorites von allen. Aber es ist so wertvoll, dass Leute ihre Gebetsanliegen teilen können und das Gebetsteam dafür einsteht. Ich glaube, wenn wir mal wüssten, was das auslöst in der geistlichen Welt, da wären wir begeistert, da wären wir ermutigt, das weiter zu tun. Und nutzt diese, darf das sagen, oder? Nutzt diese Möglichkeit. Und vielleicht können wir da auch lernen, auch miteinander immer wieder zu sagen, Herr, ja, ich bete für dich. Und es dann auch wirklich zu tun, dann hol andere mit ins Boot. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich euch einladen, jetzt heute in dem Gottesdienst das persönliche Gespräch mit Gott zu suchen, jeder für sich. Ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht und möchte euch eine Zeit geben, um das ein bisschen sacken zu lassen, weil sonst geht man immer gleich weiter und dann vergisst man schon wieder alles, gell? Und ich habe euch drei Fragen mitgebracht, die euch da unterstützen dürfen. In welchen Situationen hast du in der letzten Zeit erlebt, wie Gott dir geholfen hat? Darfst du mal drüber nachdenken, weil so oft geht man dann einfach weiter, hat vielleicht kurz gebetet, dann hat es geklappt und dann, oh ja, passt schon. Überleg doch mal, wo hat Gott dir geholfen und dann bedank dich. sag danke, Herr, du bist so gut, du bist mein Hüter. Und da hast du ja auch die Frage stellen, was ist denn dein Berg überhaupt? Vielleicht ist ja auch jemand, der hat gar keine Berge, kann auch sein. Dann darfst du einfach Gott preisen, dass du keinen Berg hast. Was ist dein Berg? Was ist gerade das, wo du denkst, boah ey, da gucke ich hoch und frage mich echt, woher wird meine Hilfe kommen? Oder du fragst dich vielleicht, Mensch Gott, ich weiß nicht, wie du mir da helfen willst. In welchen Situationen wünschst du dir Gottes Schutz oder sein Eingreifen? Und ich möchte jetzt so eine Zeit der Stille geben und ich möchte diese Zeit jetzt nicht Reflexionszeit nennen, weil oft ist es so eine Reflexionszeit und dann denken wir alle so da ernsthaft drüber nach, sondern ich möchte dich ermutigen, wirklich dann Worte zu finden und zu beten, also mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wenn du sagst, boah ey, das kann ich irgendwie nicht, wenn da so viele neben mir sitzen, darfst du dich auch verteilen oder in den Flur gehen. Also wenn er sagt, ich will das wirklich auch sagen, also flüstern oder wie auch immer, dann fühl dich einfach frei. Ich möchte ein paar Minuten geben, ich werde ein bisschen auf dem Klavier spielen, manchen fällt es dann leichter. Wenn es dir schwerer fällt, dir zu laut ist, darfst du auch gerne in den Flur gehen, wenn dir das zu viel geklimper ist, wie auch immer. Aber nutz diese Zeit, um selber dein Werk als Anlass zu nehmen, um das Gott hinzulegen und sagen, das, so sieht mein Leben aus und hilf mir. Und einfach mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Ich möchte gern jetzt ganz am Schluss den Psalm mit euch zusammenlesen. Ich habe mir die Freiheit genommen, den ein bisschen umzuformulieren. Und zwar, dass wir den für uns lesen, aus der Ich-Perspektive. Und ich lade euch ein, vielleicht wollt ihr ausstehen, dass wir den jetzt zusammen lesen und Dinge auch aussprechen im Glauben, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht so fühlen oder denken, irgendwie erlebe ich es gerade nicht so, zumindest wie ich das verstehe. Aber das wirklich, da Glauben rein zu investieren in diese Verse und uns das zuzusprechen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass mein Fuß wankt. Mein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist mein Hüter, der Herr ist mein Schatten über meiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne mich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird mich behüten vor allem Unheil, er wird mein Leben behüten. Der Herr wird meinen Ausgang und meinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Amen.